Liebe Freunde, nach langer Zeit geht ein jüngeres Ehepaar mal wieder vom Land in die Großstadt. Und wie sie da so einen Boulevard entlang schlendern und die Auslagen in den Geschäften sehen, da gerät die junge Frau ganz in Verzückung. Ach, schau mal diese wunderschöne Bluse und dazu dieses Kostüm. Und sie kann sich gar nicht mehr einkriegen, diese Auslagen nun zu loben. Und dabei wird es dem jungen Mann schon etwas zu lange und er tritt von einem Fuß unruhig auf den anderen und sagt, du Liebling, könntest du nicht mal an was Höheres denken? Oh ja, sagt sie, ich habe den Hut vergessen. Also, so ist es sicherlich bei vielen Menschen heute, dass sie nicht weiter als bis zur Hutschnur denken. Ich habe den Hut vergessen, sie haben nichts anderes im Kopf als Auslagen der Geschäfte und das, was man alles erwerben könnte und wie man das Leben sich bequem einrichten könnte. Aber bei dem Mann in diesem 73. Psalm, von dem wir heute hören, da ist einer umgeworfen worden. Da ist einer mit seinem ganzen Leben auf den Kopf gestellt worden. Da sagt er von sich, ich war wie ein Tier vor dir. Ich habe mich gekrümmt wie ein Wurm. Leib und Seele verschmachten ihm. Und nicht nur der Leib, nicht nur irgendetwas Äußeres, sondern noch viel tiefer gehend. Die ganze Seele hat es ihm im Leibe umgedreht. Und er weiß nicht mehr, wie es mit seinem Leben weitergehen soll. Leib und Seele verschmachten ihm. Und vielleicht sind ja manche alten Blankenburger da, nicht zum ersten Mal jetzt auf dieser Konferenz, denen auch die Seele verschmachtet in den ungelösten und offenen Fragen. Und da hören wir nun, nachdem wir diese ganzen Probleme, die auf der Schulter dieses Menschen liegen und der nicht mehr weiter weiß mit seinem Leben, da hören wir nun, wie er die große Wende seines Lebens erfahren hat. Ich lese nochmal ab dem Vers 16. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehtat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist doch du, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Da hat einer die große Wende in seinem Leben erfahren. Die große Wende, das haben wir als Volk hinter uns gebracht. Da hat die Weltgeschichte für einen Augenblick den Atem angehalten. Da hörte man das Knistern der Spannung durch die Völker gehen. Eine Wende im großen Kollektiv. Aber es gibt eine Wende, die kann nur ganz persönlich erfahren werden. Es gibt Ereignisse, die sind so einmalig, dass man sie selber durchbuchstabieren muss. Und dazu gehört diese Wende, von der der Psalmist hier spricht. durchbuchstabiert in der großen Krise seines Lebens. So wie man nicht stellvertretend für einen anderen geboren werden kann, so wie man nicht stellvertretend für einen anderen sterben kann und dessen Tod erleiden kann, so gibt es diese einmaligen Dinge der großen Wende, dass ein Mensch in der Krise seines Lebens Antwort erfährt. Und da eine Vorfrage, zuerst einmal, wie ist es denn zu dieser großen Wende gekommen? Vers 16 heißt, ich sann ihm nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Wenn wir Probleme haben, ist doch ganz klar, dann müssen diese grauen Zellen da oben in Bewegung kommen. Dann müssen wir eben scharf nachdenken, dann müssen wir uns zur Lösung des Problems etwas einfallen lassen. Und das hat dieser Mann getan und das ist es ja, was unser modernes, neuzeitliches Leben jetzt schon seit 250 Jahren prägt. Diese Faszination, dass der Mensch mit der Schärfe seines Verstandes durch sein Nachdenken den Dingen auf den Grund kommen kann und damit riesige Erfolge erzielt hat. In der modernen Medizin, wer möchte darauf verzichten? Vor kurzem einen Anruf bekommen, gerade vor ein paar Tagen, eine junge Frau, die ihr drittes Kind bekommen hat und plötzlich stellen sie Blutungen ein und mit 8 Litern Blutkonserven konnte sie im Krankenhaus gerade noch so gerettet werden. Wer wäre denn nicht dankbar für solche Fortschritte? Und das war ein ungeheurer Optimismus noch am Anfang unseres 20. Jahrhunderts, dieser Aufbruch, wir werden schaffen, die neue Welt, den neuen Menschen, die neue Gesellschaft. Aber dann ist eben auch die Krise gekommen mit den Katastrophen dieses Jahrhunderts, mit den Weltkriegen, mit den Inflationen, mit den Ideologien und Diktaturen. Und dann war es klar, diese Welt ist nicht die beste aller denkbaren Welten, sondern dann standen wir auf dem Schlauch, da sannen wir nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Keine Antwort auf die letzten Fragen. Der Humorist Wilhelm Busch hat einmal einen netten Vers gemacht, 2 mal 2 gleich 4 ist Wahrheit. Leider, dass sie leicht und leer ist, denn ich wollte lieber Klarheit über das, was groß und schwer ist. Dass 2 mal 2 4 ist, das haben wir längst begriffen, die Logik unseres Verstandes und unserer Vernunft, mit der wir technische Probleme lösen können. Und das ist nicht unsere Frage heute. Aber die Fragen, die groß und schwer sind, die wir nicht mit unserem Verstand erreichen können. Und da zeigt uns aus seiner eigenen innersten existenziellen Erfahrung heraus der Psalmist, wie er der Sache auf den Grund gegangen ist. Er blieb nicht sitzen an seinem Schreibtisch. Es blieb nicht beim Nachdenken, sondern es kam zu einem Nachfolgen. Bis ich ging ins Heiligtum. Wenn wir den letzten Fragen des Lebens auf den Grund kommen wollen, den Fragen, die uns umtreiben und an denen wir fast zerbrechen, dann nützt uns unser hellster Verstand nichts, sondern dann muss eine Dimension erreicht werden, die wir mit unserem Nachdenken niemals ergründen können. Bis ich ging ins Heiligtum. Und dieses Heiligtum Gottes, das hat verschiedene Eingänge, verschiedene Türen, wie wir sie hier in diesem Saal haben. Da kann es sein, dass jemand eben nicht die Not seines Herzens verdrängt, weil er sagt, ich war doch jetzt schon so oft bei dieser Konferenz, ich müsste doch eigentlich geschnallt haben, ich dürfte doch diese inneren Anfechtungen und Probleme nicht mehr haben. Doch, wir dürfen sie in aller Offenheit aussprechen vor Gott im Gebet. Wir dürfen durch diese Tür eingehen und mit Gott gerade herausreden. Oder vielleicht ein anderer wirklich mit der Erwartung an Gott, dass durch eine der Bibelarbeiten oder Evangelisationen ihm das Licht aufgeht, dass er hineinkommt in das Heiligtum Gottes. Oder sogar durch ein ganz persönliches Gespräch. Ein Gespräch, wo es nicht nur ums Wetter oder nicht nur um die Hutmode geht, sondern um die letzten Fragen seines Lebens. Aber ganz egal, durch welche Tür wir in das Heiligtum Gottes hineingehen. Entscheidend ist, dass wir im Heiligtum ihm begegnen. Das, was dieser Psalmist erkannt hat, das ist nicht irgendeine Sache, nicht etwas, was man menschlich formulieren könnte, sondern das ist eine persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott. Die Jünger sagen zu Jesus, wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Christus, der Heilige Gottes. Geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Das Heiligtum ist keine allgemeine, abstrakte Sache, sondern das Heiligtum ist die Begegnung mit der Person Jesu. Und egal, wie jetzt dein Problem an diesem Tag, an diesem Morgen aussieht, ruhe nicht, bis du durch irgendeine Tür in dieses Heiligtum hineingekommen bist und die Begegnung mit Jesus hast. Und so eine Wende, wie sie der 23. Psalmist erfahren hat, die einem durch und durch geht, eine solche Wende, die atemberaubend ist, wo die Welt nachher anders aussieht. Ich erinnere mich noch, als bei mir in meinem Leben als 14-Jähriger diese große Wende kam und ich diese Begegnung mit dem lebendigen Jesus hatte, da konnte ich die ganze Nacht nicht mehr schlafen. Aber wenn dann eine solche Nacht vorüber ist, nicht mehr schlafen vor lauter Freude, diesen Herrn kennengelernt zu haben, aber wenn dann diese Nacht vorüber ist, wenn die Wende vorbei ist, dann kommt der Alltag wieder, dann holt uns die Normalität wieder ein. Und da ist es dann die Frage, was kommt nach der Wende? Unsere Vorfrage war, wie kommt es zur Wende? Aber jetzt kommt die Hauptfrage, was kommt dann nach der Wende? Und darauf gibt dieser Psalmist drei knappe Antworten, die wir uns jetzt noch etwas genauer anschauen wollen. Nach der Wende kommt das Dennoch des Glaubens. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Nicht ich bin es, der Glaubensheld, der in der Krise durchhält. Nicht ich bin es, der an Gott festhält, sondern du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wir sind nicht der Atlas, der nach der griechischen Legende die Weltkugel auf seiner Schulter tragen muss. Wir sind auch nicht der Christophorus, der den Erlöser auf seinen Schultern über den Fluss trägt. Wir sind's nicht, die halten, sondern wir werden gehalten. Und das, was hier das Geheimnis des Glaubens, das hier ausgesprochen wird vom Psalmisten, das wird eben nicht in einer dogmatisch abstrakten Lehrformel uns vor Augen gestellt, sondern in einer Gebärde Gottes. So wie wenn ich mit einem kleinen Kind als Vater irgendwo gehe und dann kommt eine gefährliche Situation und ich greife mit meiner Hand nach der rechten Hand meines Kindes und fasse sie, sodass es hautwarm spürt, der Vater ist da, in der Angst, in der Dunkelheit. So greift Gott nach uns. Du hältst mich bei meiner rechten Hand, wenn es von deiner Wohnung ins Altenheim gehen soll, wenn alles vollends abgebrochen ist, wenn das Leben zu Ende scheint und nur noch ein Warten auf den Tod ist. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du hältst mich bei der rechten Hand, wenn der Arbeitsplatz wegrationalisiert wird, wenn du das Gefühl hast, mich braucht jetzt sowieso niemand mehr, dann hält Gott an dir fest und fragt nicht nach deiner Leistung, nach deiner Vorbildung, sondern dann liebt er dich. Dennoch bleibe ich stets bei dir und Gott will dich gebrauchen und will etwas aus deinem Leben machen. Oder wenn dieser furchtbare Augenblick kommt, dass man aus einem Krankenzimmer herausgefahren wird in den Operationssaal, bange im Herzen werde ich denn aus der Narkose wieder aufwachen, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Das ist das Erste, was nach der Wende kommt, dieses Dennoch des Glaubens. Das Zweite, was der Psalmist hier feststellt, das ist das Endlich der Hoffnung. Du nimmst mich endlich oder am Ende mit Ehren an. Ja, ganz sicher. Der Anfang, die Wende ist wichtig. Aber die Bibel ist ein sehr realistisches Buch und sagt, nicht der wichtige Anfang allein ist es, sondern entscheidend ist das Ziel, ist das Ergebnis, ist das Ende. Die Perspektive des Psalmisten ist umgedreht worden. Er hat die Leute ja sehr genau beobachtet, wie es den Gottlosen so gut geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass da mancher in den zurückliegenden Jahren bei dieser Konferenz in Blankenburg war, mit Zittern vor dieser allgegenwärtigen und scheinbar allmächtigen Stasi, vielleicht aber auch manchmal mit der inneren Versuchung, haben es diese Leute nicht viel besser, die an den Schalthebeln der Macht sitzen, die ganz bestimmte Privilegien haben, die andere schikanieren können, die bestens Bescheid wissen, die Versuchung, vielleicht sogar auf die andere Seite überzugehen, weil das die Leute waren, die eine Hoffnungsperspektive hatten, weil wir immer nur von Tag zu Tag ein Stückchen weiter schauen können im Zeitgefüge. Und nun kommt diese ganz andere Perspektive der Ewigkeit Gottes. Und jetzt etwa nach 4, 5 Jahren, wie sieht es denn da aus? Nach dieser Stasi-Zeit, wer beneidet denn diese Leute noch, die sich heute ducken müssen, die sich verstecken müssen, die sich vielleicht lieber irgendwo verkriechen würden, bevor sie enttarnt sind? Aus ihren ganzen Hoffnungen ist nichts geworden. Ein Fall für zwei heißt ja das Thema dieser Konferenz. Es gibt tatsächlich diesen Fall für zwei auch als einen Krimi, möchte ich einmal sagen, als ein Aufgedecktwerden, wo zwischen Gott und dem Gottlosen etwas läuft. So fängt ja das Psalmbuch schon an. Wohl dem, der nicht sitzt im Rat der Gottlosen, noch dort geht, wo die Spötter gehen, oder sitzt im Rat der Gottlosen und lässt sich von ihnen orientieren. Ein Kriminalereignis zwischen Gott und dem Gottlosen. Du stellst sie auf schlüpfrigen Grund. Du lässt eines Tages die Falle zuschnappen. Irgendwann klicken die Handschellen und dann ist dieses ganze große Spiel, das sie vor sich selber und vor anderen gespielt haben, zu Ende. Dann ist alles nur noch Routinearbeit. Liebe Freunde, die Gnade Gottes ist unendlich, aber sie hat ihre Sekunde. Sie will ergriffen werden. Und es geht darum, dass der Gottlose jetzt, wo ihm Gott die Chance gibt, ein neues Leben anfängt und diese Wende erfährt. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich mit Ehren an. Woran orientiere ich mich, wenn ich im Blick auf das Ende meines eigenen Lebens Fragen habe? Wenn mein Leben auf Messerschneide steht, wo finde ich eine Antwort jenseits von Tod und Leben? Jesus verspricht: Ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das kann man auch heute erfahren.
Schön in Schwanken. Bisher hatte ich gedacht, Christen sind tapfer, mutig, leidensbereit, und Nicht-Christen, wenn die in schwierige Situationen kommen, dann sind sie von ihrem natürlichen Mut doch sicher verlassen. Doch dann kam ich selbst ins Krankenhaus wegen einem Gehirntumor. Dort habe ich beeindruckende Menschen kennengelernt. Menschen, die nicht Christen waren, die sich nicht rebellisch gegen ihre Krankheit auflehnten. Beeindruckende Menschen. Ich hatte eine Bettnachbarin, die las Gedichte von Goethe und meditierte über chinesische Weisheitssprüche. Okay, ich lernte Gesangbuchverse auswendig. Bin in dieser Zeit auf Verse gestoßen, die mir dieses Dennoch des Glaubens vermittelt haben. Ein Vers, der mich durch viele schlaflose Nächte begleitet hat. Leiden sammelt unsere Sinne, dass die Seele nicht zerrinne in den Bildern dieser Welt, ist wie eine Engelswache, die im innersten Gemache des Gemütes Ordnung hält. Oder nach der Operation, als ich da so kahlgeschoren im Bett lag: Es jammere, wer nicht glaubt, ich will mich stillen, mir fällt kein Haar vom Haupt, ohne Gottes Willen. Okay, sie las diese Gedichte von Goethe und ich lernte diese Verse. Sicher ein unterschiedlicher Weg, durch solche schweren Zeiten zu kommen. Und doch hat mich in dieser Zeit umgetrieben, was ist nun eigentlich der springende Punkt? Wo und unterscheide ich mich doch im tiefsten von dieser Frau. Das hat mich wirklich umgetrieben. Aber dann, am Abend vor der Operation, da konnte ich die Antwort sozusagen mit Händen greifen. Mein Mann hatte mir in einer Ecke des Stationsflurs das Abendmahl gereicht und mir unseren gemeinsamen Konfirmationsspruch, den wir dann auch als Trautext gewählt haben, zugesprochen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und dann kam der Abschied. Und da habe ich nicht triumphalistisch, sondern unter Tränen zu ihm gesagt: Du, wenn ich morgen aus dieser Operation nicht aufwache, dann sehen wir uns in der Ewigkeit wieder. Das war der springende Punkt.
Was kommt nach der Wende? Das Dennoch des Glaubens, dennoch bleibe ich stets an dir. Das Endlich der Hoffnung, du nimmst mich endlich am Ende mit Ehren an. Und nur noch ein letztes und drittes, nach Glaube und Hoffnung die Liebe, das nur der Liebe. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Himmel und Erde, das ist ja alles, was man denken kann, der ganze Reichtum des Lebens, alles, was einen verlockt. Ist der Christ jetzt da gleichgültig? Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde, nach der Erde mit allem, was sie zu bieten hat, mit dem Geld. Wenn ich es einmal durchschaut habe, auch den Betrug des Reichtums durchschaut habe, wenn ich weiß, dass man eben für Geld nicht alles kaufen kann, dann merke ich, wie nichtig, wie flüchtig das ist. Wenn ich nur die Schönheit habe, die Zeit der Jugend, die Kraft und dann plötzlich irgendwann nach 40 oder 50 merkt man das erste Mal sein eigenes Herz, merkt man die Grenzen seiner Belastbarkeit, merkt man, wie die Schönheit der Jugend dahinwelkt, eine Null, ein Nichts. Diese Welt mit ihrer Macht, ihrem Glanz, ihrem Ansehen und wie schnell kann sich das alles ändern und umdrehen, ein Nichts. Alles, was diese Welt ist, hat nur dann einen Sinn, wenn vor die Nullen dieser Welt die Eins zu stehen kommt. Wenn ich das aus der Hand Jesu habe und im Dienst für Jesus, dann kann das Geld, das mir anvertraut ist, die Macht, meine Möglichkeiten, das Schöne dieser Welt auch wirklich aufbauend und herrlich sein, sodass ich auch mich an diesem Leben freuen kann, aber eben nicht ohne Jesus. Ja, sogar der Himmel ist nichts ohne Jesus. Stellt euch vor, ihr bereitet ein Hochzeitsfest vor, ein tolles Programm, ein herrliches Wetter, eine wunderbare Liturgie, alle Freunde sind da, die Eltern, viele Geschenke, die ihr euch nicht hättet erträumen lassen. Und dann fällt der Bräutigam oder die Braut erscheint nicht zur Kirche. Dann ist alles nichts. Und so ist es auch mit dem Himmel. Die goldenen Gassen Jerusalems und alle Perlentore sind nichts ohne Jesus. Das hat der große dänische Philosoph Søren Kierkegaard auf seinen Grabstein meißeln lassen. Noch eine kurze Zeit, dann ist es gewonnen. Dann ist der ganze Kampf in nichts zerronnen. Dann werde ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Dann diese ganz persönliche Begegnung mit ihm, ununterbrochen, eine herrliche Ewigkeit mit Jesus. Was kommt nach der Wende? Das, was unser Herz erfüllt, was uns am Schluss voller Freude sein lässt, so dass vor Freude der Mund übergeht, dass ich verkündige all dein Tun, heißt es da. Das wünsche ich uns, das wünsche ich jedem Einzelnen von Ihnen, auch wenn Sie vielleicht jetzt in der Anfechtung drin sind, dass Sie das erfahren. Diese Wende Ihres Lebens und nach der Wende immer neu, das Dennoch des Glaubens, das Endlich der Hoffnung, das Nur der Liebe. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Amen.